was wir ungern sehen oder wo wir immer davon abraten, ist blind zweimal jährlich zu entwurmen. Mhm. Auch das ist leider weit verbreitet.
Ja,
nicht. Dass man eben nur noch im Frühjahr vor dem Weidegang und im Herbst nach dem Weidegang entwurmt. Und den ganzen Sommer über, 4, 5, 6 Monate, wo die eben auf der Weide stehen, können die Strongyliden halt Party feiern.
Herzlich willkommen zu Heu, Hafer und Co., dem Pferdefutter-Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge, die jeden Pferdebesitzer interessieren sollte. Und zwar geht es um das Thema Wurmmanagement beim Pferd. Wir haben ja im Praxisalltag immer wieder Fälle, dass wir sehr dünne Pferde bekommen. Der Fall tritt natürlich nicht so oft ein, wie dass wir zu dicke Pferde bekommen, aber manchmal doch. Und eine Ursache für ein Pferd, das nicht so zunimmt, wie es sollte, könnten Würmer sein. Selten wird aber an das auch gedacht und deshalb sprechen wir heute mit der Expertin Nana Keck vom Kotprobenlabor Keck über das Thema Würmer und das entsprechende Management. Und ja, Nana, herzlich willkommen, vielen Dank, dass du da bist und stell dich gerne mal vor.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich heiße Nana Keck, ich bin seit über 30 Jahren Tierarzthelferin, habe in diversen Praxen und Kliniken, Großtier und Kleintier, Pferd und so weiter gearbeitet in meiner Laufbahn sozusagen und bin schließlich in einer Gemischtpraxis gelandet für Pferde und Kleintiere. Und der dortige Chef hat damals seine Doktorarbeit zu dem Thema Einführung der selektiven Entwurmung in einer bayerischen Pferdepraxis geschrieben. Und das war so der Einstieg, dass ich angefangen habe, diese Laboruntersuchungen erst in der LMU zu lernen, dann selber zu machen, um ihm eben die Zahlen zu erarbeiten, die er für seine Doktorarbeit gebraucht hat.
Okay, spannend.
Ja, wie es dann halt immer so läuft, irgendwann gibt es dann Stress um das schnöde Geld. Und dann hat eine Freundin gesagt, die auch Tierärztin ist, die auch ihr Thema, ihre Doktorarbeit zum Thema große Strongyliden geschrieben hat, machen wir uns doch selbstständig gemeinsam. Die ist also bei mir mit im Team. Die Frau Dr. Lena Greite, die macht die Behandlungsempfehlungen. Da ist es nämlich eben so, Empfehlungen darf nur ein Tierarzt geben. Das ist ganz wichtig, auch wenn man sich ein Labor aussucht, immer darauf achten, ist da ein Tierarzt an Bord, weil nur dann bekomme ich eine Wirkstoffempfehlung. Ja, weil das Ergebnis alleine ist nur die halbe Miete.
Ja, und es ist halt doch auch ein Medikament, das darf man ja nicht unterschätzen.
Genau, das sind verschreibungspflichtige Medikamente und die darf eben nur ein Tierarzt empfehlen.
Ja.
Genau. Und so hat es eigentlich begonnen mit dem Kotprobenlabor. Also 2016 habe ich im Nebenerwerb damit begonnen, habe nebenbei noch in der Kleintierpraxis gearbeitet. Und 2019 bin ich dann in den Vollerwerb gegangen, weil es einfach nicht mehr machbar war mit 2 Jobs gleichzeitig.
Okay, wow. Klingt total spannend. Das heißt, ihr habt jeden Tag mit Würmern zu tun wahrscheinlich.
Ja, genau. 7 Tage die Woche. Alles rund um den Wurm.
Okay. Das ist ja ideal, weil da haben wir jetzt wirklich eine echte Expertin hier und ja, für mich wäre eingangs mal schon spannend zu wissen, ich habe ja schon gesagt, okay, Abmagerung könnte ein Symptom sein, aber welche Symptome gibt es denn rund um den Wurm beim Pferd noch so? Wie könnte ich das erkennen, ob mein Pferd verwurmt ist, weil sieht man es immer im Pferdemist? Ja nicht.
Nee, also da gibt's eine ganze Vielfalt von Symptomen, wobei eben zum Beispiel die Abmagerung eins der seltensten Symptome ist. Oder sagen wir mal so, die wenigsten mageren Pferde haben tatsächlich ein Wurmproblem. Meistens ist es eher ein Futterdefizitproblem, aber man sollte es immer ausschließen, ganz klar. Also der Bandwurm zum Beispiel ist beim Pferd kein Futterräuber, so wie es beim Fleischfresser ist, also bei Hund, Katze und auch bei uns. Wir nehmen ja tatsächlich ab, wenn wir einen Bandwurm haben, weil der sich von dem tierischen Eiweiß ernährt, was die Tiere essen. Das Pferd isst aber kein tierisches Eiweiß. Mhm. Und somit sucht sich der Bandwurm beim Pferd andere Nahrungsquellen und nimmt die seine Ernährung nicht aus dem Futter der Pferde. Auch sind Pferdebandwürmer ja ganz anders aufgebaut als jetzt der klassische. Also jeder denkt bei Bandwurm immer so an 1,50 Meter langer Wurm. Das ist beim Pferd ja tatsächlich nicht so.
Hat man tatsächlich oft im Kopf.
Ja, natürlich.
Weil die Leute googeln natürlich auch schnell und dann kommen die Bilder und schon ist es gefestigt.
Man kennt es auch von den Katzen, ja, so gerade diese ganzen Stallkatzen, die da so rumlaufen, die jeden Tag Mäuse fressen, die sind ja oft sehr dünn und sehr mager und da heißt es natürlich dann auch immer, der hat bestimmt einen Bandwurm, wenn der so schlecht ausschaut und dann wird entwurmt und dann geht es dem wieder besser und beim Pferd, ja, einfach dieser Rückschluss, ja, das ist ganz oft so, viele Sachen, die einen Wurm betreffen, werden auf alle Würmer übertragen oder allen Würmern übergestülpt. Und von dem her, weitere Symptome können natürlich Durchfall sein, gerade bei Jungpferden oft mal im Alter so 3 bis 4 Jahre wird ganz oft berichtet, dass die plötzlich Durchfallhaufen absetzen, die strotzen vor Würmern. Ja, da sind ganz viele kleine rote Würmer, meistens bei den Strongeliden passiert das. Und dann bricht die große Panik aus, weil das Pferd ist ja Oberkante, Unterlippe verwurmt, wenn der die schon ausscheidet. Aber auch hier ist das ein Mythos, weil freiwillig verlassen dieses Pferd nicht. So voll kann es da drin gar nicht sein, dass die sagen, komm, wir gehen jetzt mal nach draußen, weil das ist Selbstmord für den Wurm. Ja, also wenn der rauskommt, dann ist das sein Ende, dann kann er den Arterhalt nicht mehr sichern. Das heißt, da hat irgendwas nachgeholfen. In den meisten Fällen ist es das Immunsystem, ja, was gesagt hat, Leute, da hinten ist der Ausgang, schleicht's euch. Und das eben begleitet von Durchfall, weil der Durchfall reinigt halt den Darm und nimmt dann alles mit raus, was da einfach überflüssig ist. Spontane Wurmausscheidung findet zum Beispiel auch bei Spulwürmern statt. Da ist es aber dann meistens so, dass Einzelwürmer ausgeschieden werden. Und das ist dann meistens so, dass die einfach ihr Lebensziel erreicht haben. Ja, dass die können halt ungefähr 1 bis 1,5 Jahre alt werden, diese Spulwürmer. Und dann kommen die halt irgendwann zum Vorschein.
Okay.
Und natürlich das Klassische, das Pferd scheuert den Schweif beim Oxyuhrenbefall. Und das ist auch nach wie vor so, dass bei Schweifscheuern, das nicht gezielt auf den Oxyuhren gemünzt wird, sondern das dann halt einfach heißt, das Pferd ist verwurmt.
Ja, genau. Oder es gibt ja für Schweifscheuern noch ganz viele andere Ursachen.
Ja.
Auch da hat man es vielleicht nicht immer im Blick, dass es wirklich ein Parasitenproblem könnte sein.
Genau, da ist es eher andersrum, dass es sehr lange dauert, bis die Leute drüber nachdenken, dass das Pferd vielleicht. Und dann machen die halt auch oft eine Kotprobe, dann ist die Kotprobe negativ, also keine Eierausscheidung. Und dann, ja, nee, Würmer können es nicht sein. Aber dass die Oxyuhren ihre Eier ja auf die Haut ablegen und in der Kotprobe nicht nachweisbar sind, das ist halt oft nicht den Leuten bewusst. Also das wissen auch ganz viele nicht.
Ja, das heißt, wenn man ein Pferd, wenn der Zuhörer jetzt ein Pferd zu Hause hat, das schon länger Schweif scheuert und vielleicht schon einiges probiert hat, wäre es schlau, mal den Tierarzt auch zu Rate zu ziehen, oder? Und
braucht man gar nicht unbedingt. Also das kann man sogar auch selber ganz gut. Man nimmt einen Tesastreifen, klebt den auf die Haut um den Anus. Also klar, erster Schritt, mal den Schweif heben und überhaupt den Popo angucken. Oft ist es ja auch schlicht Dreck, der da klebt. Aber wenn man dann so daumennagelgroße, weißlich klebrige Ablagerungen sieht, dann sollte man da eben einen Tesafilm draufkleben und den kann man dann an ein ZSE-Labor schicken, an uns schicken. Okay. Und dann können wir den untersuchen und dann sieht man da diese Oxyuhreneier drin. Also okay. Wenn da irgendwas verdächtig ist oder wenn man es einfach ausschließen will, dann einfach Tesastreifen auf die Haut kleben. Diese Tesastreifen dann auf eine Tüte oder irgendwas Durchsichtiges kleben, das ist immer wichtig. Also kein Panzertape nehmen, weil das können wir nicht untersuchen. Ja. Haben wir alles schon bekommen. Sondern es sollte halt durchsichtig sein. Und dann kann man eben gezielt schauen, ist es dann ein Oxyuhrenbefall, der da dem Pferd eben Probleme macht. Und den kann man dann eben gezielt behandeln. Wird mit den normalen Wurmkuren behandelt, aber halt mit entsprechenden Wirkstoffen. Also nicht jeder Wirkstoff ist hier geeignet für die Oxyuhrenbehandlung.
Okay. Das waren jetzt schon sehr viele Informationen, finde ich. Also da hat man jetzt schon sehr viel lernen können bei. Was sind denn die häufigsten Fehler in deiner Ansicht nach, die wir Reiter beim Wurmmanagement machen? Was kommt am häufigsten vor oder worauf sollte man achten?
Also es geht letzten Endes bei der Stallwahl schon los, dass sehr viele sich da gar nicht drüber Gedanken machen, wie wird denn in diesem Stall das Wurmmanagement betrieben? Ja, der Stallbesitzer wird es schon machen oder der Tierarzt wird es schon machen. Und da haben wir tatsächlich immer wieder das Problem, dass eben in den Beständen gar kein Management stattfindet. Ja, so ziemlich jeder macht, was er will. Der eine gibt zweimal im Jahr eine Wurmkur, der andere gibt viermal im Jahr irgendwelche Kräuter, der dritte lässt beproben und dem Stallbesitzer ist es egal, auf gut Deutsch. Ja? Mhm. Das ist für mich der Super-GAU, weil da hat man halt wirklich gar keine Kontrolle drüber, welche Wurmarten sind denn in diesem Bestand. Und meistens geht es dann auch einher mit einer schlechten oder gar keiner Koppelhygiene. Ja, das ist eigentlich fast immer gepaart, weil wenn sich der Stallbesitzer Gedanken macht zum Wurmmanagement, macht er sich auch Gedanken zur Stall- oder zur Weidehygiene.
Ja.
Das Zweite, was wir ungern sehen oder wo wir immer davon abraten, ist blind zweimal jährlich zu entwurmen. Mhm. Auch das ist leider weit verbreitet.
Ja,
dass man eben nur noch im Frühjahr vor dem Weidegang und im Herbst nach dem Weidegang entwurmt. Und den ganzen Sommer über, 4, 5, 6 Monate, wo die eben auf der Weide stehen, können die Strongyliden halt Party feiern. Und die Strongyliden sind halt in erster Linie Weideinfektion. Und wenn ich dann im Winter eben die große Wurmkur gegeben habe, ja, das Kombipräparat, dann ist im April meistens noch gar nichts da, was ich schon wieder abtöten kann. Aber wenn die dann auf die Weide gehen, dann fangen die natürlich an, Larven aufzunehmen und Eier auszuscheiden. Und dann steigert sich unter Umständen, wenn ich ein Pferd mit einer schlechten Immunität habe, so einen sogenannten Hochausscheider, steigert sich der Wurmdruck auf der Weide über den Sommer immens von Tag zu Tag. Also stündlich kannst du da zuschauen, wie der Wurmdruck eben steigt auf der Koppel. Und die zwei Sachen, also entweder gar kein Weidemanagement oder gar kein Entwurmungsmanagement oder eben dieses zweimal im Jahr blind behandeln, ohne sonstige Kotuntersuchungen oder sonst irgendwas. Das sind so die zwei Sachen, wo ich immer sage, entweder nehme ich es dann selber in die Hand, ja, und kümmere mich drum für mein Pferd. Oder ich schaue mir den Stall insgesamt näher an und überlege mir das, ob ich da hingehe.
Ja, was würdest du raten, wie oft sollte man die Weiden abmisten?
Also grundsätzlich nach dem Lebenszyklus der Strongyliden wäre jeden zweiten Tag optimal. Weil die Strongyliden brauchen ungefähr 48 Stunden, um sich zu entwickeln, die Larven in den Eiern und fangen dann an, den Kothaufen zu verlassen und ins Gras abzuwandern. Ich eben jeden zweiten Tag abmiste, dann kann ich diese Auswanderung aus den Kothaufen ganz gut verhindern. Mhm. Zumindest zum Großteil.
Oder
ich kann
es
deutlich verringern, genau. Aber es kommt natürlich immer darauf an, wenn ich einen Stall voller Niedrigausscheider habe, dann brauche ich mir da keinen Kopf machen. Wenn ich Wechselweiden habe, ja, und immer wieder umweiden kann und dann mulchen kann oder abziehen, dann brauche ich mir da auch nicht so viel Gedanken drum machen. Aber viele Ställe haben ja doch relativ begrenzte Flächen und die muss ich einfach pflegen.
Ja, und oft ist es ja auch so, oder bei uns in Tirol zum Beispiel ist es oft so, dass ein Pferd eine Weide hat. Oder zwei, drei und die bleiben halt den ganzen Sommer auf diesem gewissen Stück stehen.
Ja. Gut, da ist es dann natürlich so, wenn ein Pferd allein auf der Weide steht, dann kann ich natürlich für mein Pferd ganz gut mittels Kotproben oder eben vernünftiger Entwurmung das Management bestimmen. Problem ist es halt einfach, wenn da 20 Pferde stehen. Jeder macht, was er gern will.
Ja, okay.
Und dann noch keine Weidehygiene und dann ist das Fleckchen halt vielleicht auch noch begrenzt von der Fläche her. Klar, wenn ich unendlich Hektar habe und ja, dann brauche ich mir auch nicht so viel Kopf machen, weil dann können die Pferde halt einfach den Kothaufen ausweichen und müssen da nicht in die Nähe fressen. Also so ein Strongyliden-Larv kann circa 80 Zentimeter von seinem Kothaufen sich wegbewegen.
Okay.
Also da gibt es tatsächlich Studien, zwar bei Kühen, aber die Strongyliden der Pferde sind ähnlich, wo ein armer Student oder Doktorand oder was auch immer das nachgewiesen hat, wie weit die sich eben tatsächlich wegbewegen können. Natürlich immer vorausgesetzt, dass Feuchtigkeit auf der Wiese ist.
Mhm.
Im Sommer bei 35, 40 Grad, wenn die Sonne da drauf brennt, da bewegen die sich nicht mehr wirklich. Aber so jetzt momentan, diese Witterung ist optimal für die Stronggeliehenen.
Okay.
Die Feuchtigkeit, aber tagsüber warm, 20, 25 Grad, das ist ein Eldorado für Stronggeliehenen und auch für Bandwürmer.
Ja, jetzt hattest du gesagt, ein Problem ist, wenn man zweimal im Jahr blind entwurmt. Das bringt mich ein bisschen zu dem Thema Richtung selektive Entwurmung, beziehungsweise dazu, dass man ja immer davon spricht, dass es gewisse Resistenzen gibt und deshalb darauf achten sollte, welche Wurmkur man verwendet. Was ist da deine Erfahrung oder dein Wissen dazu? Ist es Humbug mit den Resistenzen oder haben wir da ein echtes Problem bei unseren
Wir
Pferden?
sehen das Problem zunehmend. Also wir beobachten das ja einfach. Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt seit 2011 in dem Geschäft sozusagen, erst beim Dr. Menzel und jetzt eben selbstständig. Wir machen ja die Wirksamkeitskontrollen nach der Entwurmung. Das heißt, die Pferde haben einen erhöhten Eiausscheidung in ihrer Kotuntersuchung gehabt, dann wird ein Wirkstoff empfohlen. 14 Tage später schicken die nochmal eine Kotuntersuchung. Und hier sehen wir tatsächlich steigende Zahlen an Resistenzen. Das heißt, die Wurmkur hat ihre Arbeit nicht ausreichend getan, hat nicht genug erwachsene Würmer abgetötet, sodass danach immer noch Eiausscheidung da ist und teilweise sogar danach höhere Eiausscheidung da ist als vorher. Das heißt, die Würmer haben schon gemerkt, das tut mir nicht so gut, das ist nicht so toll für mich. Und dann fangen die an, ihren Lebenszweck zu erfüllen, nämlich den Arterhalt. Und Arterhalt können sie nur durch Eiablage. Also es macht für die Würmer keinen Sinn, im Pferd zu bleiben und da still vor sich hinzuleben, sondern die müssen ihre Eier in die frische Luft kriegen, die müssen nach draußen, weil nur draußen können sie sich weiterentwickeln. Also auch dieser Mythos von den Eiern, die in den Darmzotten liegen und da jahrelang vor sich hin dümpeln, den kann man einfach abhaken, weil das ist nicht im Sinne des Wurms, dass die
Okay.
Eier sich nicht nach draußen bewegen. Die müssen raus.
Ja, das heißt aber, wenn das der Fall ist, dass es danach höher ist, dann wartet man noch mal ab, oder?
Nee, dann ist es tatsächlich so, also der wissenschaftlich korrekte Weg ist dann, das gleiche Medikament nochmal zu geben, in ausreichender Dosierung, darauf zu achten, dass das Pferd das Zeug wirklich runterschluckt, weil es gibt immer wieder so Künstler, die gehen dann ums Eck, haben noch so ein paar Heuhalme in der Backentasche, da haben sie dann das Zeug drumherum gewischt und dann springen die ums Eck und spucken alles wieder aus. Und dann ist klar, dann habe ich eine Unterdosierung. Eben auch ausreichend hoch dosieren. Deswegen ist natürlich wichtig zu wissen, wie schwer ist mein Pferd. Auch hier gibt es große Probleme. Und das ist auch eins der Ursachen, warum wir diese Resistenzproblematik haben, weil es sehr, sehr lange nur Wurmkuren gab für 500 Kilo. Und dann hat jedes Pferd eine so eine Paste bekommen. Aber wenn ich ein bisschen ein kräftigeres Warmblut habe, ja, dann bin ich schon schnell über die 500 Kilo drauf und bei den Kaltblütern braucht man gar nicht diskutieren.
Ja, aber ich kenne das tatsächlich auch so aus dem Management von früher. Jeder bekommt einfach eine Paste und ich habe dann angefangen rumzudrehen auf das richtige Gewicht und bin oft komisch angeschaut worden. Aber ich sage das auch immer, ihr müsst wissen, wie schwer euer Pferd ist. Man kann das auch berechnen. Wir haben da auch hier einen Gewichtsrechner bei uns auf der Webseite, der ist kostenlos. Und da kann man es wirklich sehr gut bestimmen, das Gewicht. Und es ist eben, wie du eingangs auch gesagt hast, ein Medikament. Deswegen finde ich auch, für kleinere Pferde sollte das ja auch nicht einfach unbedacht deutlich überdosiert werden, wahrscheinlich.
Nee, da kommt es tatsächlich auf die Wirkstoffe drauf an. Also es gibt schon Wirkstoffe, wo es unproblematisch möglich ist und wo wir es zum Beispiel auch für die gezielte Entwurmung gegen bestimmte Wurmarten in höherer Dosierung einsetzen. Aber jetzt gerade bei den, ja, in Anführungszeichen stärkeren Mitteln wie Ivermectin oder Moxidectin, da sollte man tatsächlich aufs Gewicht achten, weil die können auch zu massiven Nebenwirkungen führen. Also da kann ich tatsächlich gerade auch bei Jungpferden oder bei Fohlen kann ich da ZNS-Probleme produzieren, wenn die Bluthirnschranke noch nicht richtig zu ist. Also das kann auch, da gibt es immer wieder kommen Videos von Fohlen, die eben entwurmt worden sind mit entsprechenden Mengen. die dann nur noch kreiseln, die kaum noch stehen können, die Ataxie zeigen, die teilweise auch erblinden. Ja, ähnlich wie bei den MDR1-Hunden. Ja, diese ganze Palette der Symptomatik. Und das betrifft eben diese makrozyklischen Laktone, Ivermectin und Oxidectin.
Oh, okay. Da
sollte man wirklich Vorsicht achten lassen und die nicht mal eben doppelt dosiert eingeben.
Ja. Macht es dann aber Sinn, wenn ich ein Pferd im Offenstall stehen habe und kein einheitliches Wurmmanagement vom Stallbetreiber vorgegeben wird, da im Alleingang auch das zu versuchen, immer nur nach Kotprobe quasi zu entwurmen, also eine selektive Entwurmung umzusetzen? Oder macht es überhaupt keinen Sinn, wenn ich das quasi alleine mache und keinen oder nicht alle überzeugen kann?
Doch, also auch für Einzelpferde kann man das wunderbar machen. Entweder begleitend zu dem Entwurmungsmanagement, jetzt wenn eben zum Beispiel der Bestand sagt, okay, zweimal im Jahr gibt es für alle eine Wurmkur, die ist verpflichtend, dann macht es halt Sinn, im Frühjahr und im Herbst vor dieser Wurmkur zum Beispiel nochmal Kotuntersuchungen zu machen, um einfach zu schauen, kommt mein Pferd über den Sommer mit dem Wurmdruck im Bestand gut zurecht, weil jedes Pferd hat eine individuelle Immunität gegen verschiedene Wurmarten. Mhm. Also die Jungpferde, die Fohlen, entwickeln eine Immunität, aber natürlich nur gegen Wurmarten, mit denen sie Kontakt haben. Mhm. Deswegen gibt es auch immer wieder das Problem, wenn ein Fohlen zum Beispiel nur mit Onkel und Tante oder Mutter und Onkel hinterm Haus aufwächst, also mit zwei erwachsenen Pferden mit niedriger Ausscheidung, der hat einfach keinen Kontakt mit den Würmern, dann kann das Immunsystem da auch nicht drauf reagieren und dann geht er irgendwann mit 6, 8 Monaten in die Aufzucht und dann erschlägt es ihn sozusagen, weil plötzlich hat er eben da einen wahnsinnigen Überflutung an Wurmeiern, mit denen er gar nicht zurechtkommen kann.
Okay.
Und wenn ich jetzt mein Pferd im Offenstall stehen habe, wir haben ganz viele Leute, die einzelne Pferde in großen Beständen auch beproben. Wir sagen halt dann immer dazu, die muss man frequenter beproben und man muss halt auch dann überlegen, im Herbst mache ich eine Winterbehandlung, ja, nein, je nachdem, wie die Ergebnisse sind, weil ich halt einfach gar nicht weiß, was die anderen so mit sich rumtragen und vor allem auch ausscheiden.
Ja.
Also man muss dann ein bisschen besser dranbleiben, sagen wir mal so.
Okay, aber man hätte dann natürlich auch die Möglichkeit, besser darauf zu reagieren, wenn ich weiß, welchen Wirkstoff ich geben sollte.
Ja, vor allem, wenn ich auch weiß, habe ich zum Beispiel ein Pferd, was ein Problem hat mit dem Wurmdruck. Also wir haben das tatsächlich immer wieder, dass wir Pferde haben, die bei jeder Probe hoch sind, die werden entwurmt, danach sind sie runter von den EPG, bei der nächsten Probe 8 Wochen später sind sie wieder hoch. Dann weiß ich einfach, da ist ein enormer Wurmdruck in dem Bestand und dieses Pferd kommt damit nicht zurecht. Und ich habe etliche Pferdebesitzer gehabt, die dann irgendwann gesagt haben, so, jetzt reicht's mir, ich ziehe jetzt um. Ja, der Stall ist einfach zu groß, ich gehe jetzt in irgendeinen kleinen Bestand mit einer schönen Hygiene und so weiter. Und dann stabilisieren sich die Pferde auch.
Mhm.
Ja, weil wenn der dann nur noch mit 6 zusammensteht, wovon 5 Niedrigausscheider sind, dann ist einfach der Wurmdruck so niedrig, dass auch das 6. Pferd damit gut alleine klarkommt. Also das haben wir jetzt schon tatsächlich relativ oft gesehen, dass das dann oft so ein Gamechanger ist. Klar, wenn ich natürlich sage, nee, der Stall ist optimal, ich will da bleiben, weil die Trainingsbedingungen passen und die Leute passen, dann muss ich halt entsprechend das Wurmmanagement auf dieses Problem hin ausrichten. Also entweder öfter entwurmen. Also auch das gibt es, dass wir sagen, bei diesem Pferd funktioniert die reine selektive Entwurmung nicht, weil es natürlich auch ein Kostenproblem ist. Wenn ich 4-mal im Jahr beprobe, dann entwurme ich, beprobe ich wieder. Da wird halt dann umgestellt auf zum Beispiel 4-mal im Jahr entwurmen mit anschließendem Wirksamkeitskontrollbild.
Ah, okay. Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, die oft auftritt, wenn man über das Thema spricht und die Leute dann sagen, ja, aber das ist einfach nicht leistbar, das umzusetzen.
Ja, klar, es ist immer der Kostenfaktor, den darf man nicht außer Acht lassen, der ist tatsächlich da. Natürlich ist es billiger, ich gebe einfach eine Wurmkur und gehe davon aus, es wird schon passen. Aber ich muss natürlich schon da auch auf die Gesundheit des Pferdes schauen. Ja, natürlich, jede blind verabreichte Wurmkur, die das Pferd nicht unbedingt braucht, kann ich dem Pferd und der Umwelt ersparen. Weil letzten Endes geht es ja auch um den Umweltschutz, weil diese Medikamente, die wir da eingeben, das sind Pestizide und die belasten auch die Umwelt.
Ja.
Sie werden halt mit dem Kot wieder ausgeschieden und liegen dann halt auf der Wiese und gelangen dann aus dem Kothaufen mit dem Regen zum Beispiel ins Grundwasser oder in irgendeinen Bach oder was auch immer in der Nähe ist und schädigen da auch Lebewesen, also Fische, Schildkröten. Katzen zum Beispiel sind ganz empfindlich auf die makrozyklischen Laktone, Ivermectin und Moxidectin, genauso wie viele Collie-Rassen. Inzwischen gibt es auch Schäferhunde, die diesen sogenannten MDR1-Defekt haben.
Mhm.
Das heißt, die Blut-Hirn-Schranke schließt sich nicht und die Medikamente gehen über die Blutbahn ungefiltert ins Gehirn. Und das kann zum Tod führen. Also es gibt immer wieder Hunde, die eben diesen MDR1-Defekt haben oder auch Katzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Putzplatz meine Wurmkur gegeben habe, da ist was daneben gegangen, die Katze läuft da durch, putzt sich hinterher die Füße, das ist ihr Todesurteil.
Okay, wow.
Das darf man nicht außer Acht lassen.
Ja, das wusste ich nicht, aber eben es ist auf jeden Fall eine Investition in die Gesundheit des eigenen Pferdes und der Umwelt oder und den anderen Tieren, kann man sagen. Das lohnt sich dann vielleicht schon und vielleicht kann man auch auf die ein oder andere Schabracke im Stall dafür verzichten.
Ja, zum Beispiel.
Sage ich jetzt mal ganz frech.
Ja, das sage ich auch immer, wenn die Leute sagen, oh, ist aber ganz schön teuer, sage ich, naja, mein Gott, also der Hufschmied wird auch bezahlt und ja, also es gibt halt so viele Sachen, die man sich leistet, aber hier wird dann eben Pfennig gefuchst und das ist halt oft mir auch nicht verständlich, warum man ausgerechnet an der Stelle dann spart. Ja, zweimal entwurmen, das passt schon. Bis dann halt das Problem kommt und dann passt es halt nicht mehr.
Ja, genau. Ja, also da kann ich auch nur sagen, also Gesundheit muss vorgehen und das braucht sicher noch ein bisschen ein Umdenken, weil ich sehe das auch beim Thema Futter und eben Stall und Weidemanagement etc. Da wird dann oft gespart, aber langfristig gesehen rechnet sich es auf jeden Fall oder lohnt es sich für die Gesundheit und für das eigene Tier oder für andere Tiere, eben da ein bisschen Geld zu investieren und ein bisschen Zeit, um sich zu informieren. Das gehört natürlich auch dazu.
Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, wir haben einfach auch das Problem mit der Resistenzentwicklung. Das ist deutlich und es ist auf dem Vormarsch. Und das Problem ist, es werden keine neuen Wirkstoffe entwickelt. Also keine Pharmafirma ist dran. Selbst wenn sie anfangen würden, dauert es 10 bis 15 Jahre, bis da was auf den Markt kommt. Und das neueste Medikament, was wir haben, ist Moxidectin. Also das ist das letzte oder das jüngste. Und das ist aber Anfang der 2000er auf den Markt gekommen.
Oh.
Seitdem gibt es diese Medikamente. Also es sind jetzt auch schon wieder 24 Jahre ungefähr.
Ja.
Und
ja,
da ist in der Zwischenzeit nichts nachgekommen.
Okay. Ja, wird wahrscheinlich auch am Geld liegen.
Ja, natürlich. Forschung ist teuer.
Ja.
Forschung und diese Zulassungsprozesse, ja, gerade jetzt, seitdem eben auch nicht zuletzt die ganzen Vorschriften von der EU, also die müssen ja nicht nur in Deutschland zulassen, sondern die müssen ja EU-weit zulassen.
Mhm.
Deswegen verschwinden auch sehr, sehr viele sehr gute Medikamente vom Markt, weil die Zulassungen auslaufen, weil die erneuert werden müssen und den Leuten das oder den Firmen das einfach zu teuer ist.
Okay.
Es ist ja leider tatsächlich immer wieder, dass man sagt, ach, das Medikament XY, ah nee, das gibt's nicht mehr.
Ah und ja, okay.
Liegt in der Regel daran, dass die Zulassung abgelaufen ist und nicht erneuert wurde.
Okay. Ja, was man alles mit berücksichtigen muss. Also es
ja,
ist echt spannend.
Es gibt nur vier Wirkstoffe. Also wir haben vier Wirkstoffe jetzt fürs Pferd verfügbar. Natürlich gibt es mehr Wirkstoffe, aber die sind halt nicht fürs Pferd verfügbar. Also natürlich bei der Rindermedizin gibt es wieder andere, die aber wiederum mit unseren dann verwandt sind. Also wenn das eine nicht wirkt, dann bringt mir das nichts, wenn ich ein Medikament aus der Rindermedizin nehme, was einen verwandten Wirkstoff hat, weil auch da werden die Würmer nicht drauf reagieren. Also diese Resistenz ist ja letzten Endes eine Mutation der Eiweißstoffe, an dem die Wirkstoffe ansetzen. Und wenn die da ist, dann wirkt einfach nichts, was aus dieser Gruppe stammt.
Okay.
Oder eben schlecht. Also die verminderte Wirksamkeit ist immer so der erste Schritt zur Resistenzbildung. Mhm. Aber man kann die Resistenzen, wenn man es weiß, rückgängig machen. Das heißt, ich kann dann dieses Medikament oder diesen Wirkstoff einfach mal für 2, 3 Jahre nicht mehr einsetzen und dann stirbt die resistente Population aus. Wenn ich die mit wirksamen Medikamenten ausrotte sozusagen, dann ist es eben durchaus so, dass nach 2 bis 3 Jahren dann die sensible Population wieder Überhand gewonnen hat und ich kann auch diese Medikamente dann unter Umständen wieder einsetzen.
Oh, das ist aber sehr spannend. Also
ja, also deswegen ist es eben so wichtig zu wissen, welche Wirkstoffe funktionieren in meinem Bestand und welche nicht. Und natürlich auch, welche Wirkstoffe funktionieren für welche Wurmart. Also es kann durchaus sein, dass die Spulwürmer noch wunderbar auf das Medikament XY reagieren und die Strongyliden sagen, naja, ist mir egal, rutsch mir einen Buckel runter. Und genauso kann es andersrum sein, dass die Spulwürmer sagen, interessiert mich nicht, aber die Strongyliden wirken gut. Also das habe ich tatsächlich gerade in Jungpferdebeständen immer wieder, dass wir da wirklich dann in kurzen Abständen mit wechselnden Wirkstoffen arbeiten müssen, um mal die eine und mal die andere Wurmart zu bekämpfen.
Ah, okay. Ja, also für alle Zuhörer da draußen, nutzt das Angebot auch vom Kotprobenlabor Keck. Glaube ich, kann man sagen, ihr seht, da ist so viel Wissen da und da seid ihr auf jeden Fall gut aufgehoben. Und wenn ihr Fragen habt und eine Kotprobe einschicken wollt, dann möchte ich das an dieser Stelle platzieren, dass ihr das da tun könnt und da sicher sehr, sehr gut beraten werdet. Ich habe gesehen, die Zeit neigt sich dem Ende zu. Ich hätte trotzdem, bevor ich dir dann 3 persönliche Fragen stelle, noch eine letzte Frage an dich. Und zwar kennt man das oft, man möchte den Stall wechseln und manche Stallbetreiber fordern dann, dass das Pferd davor noch einmal entwurmt wird oder sobald es angekommen ist. Ist das absoluter Blödsinn oder was würde denn, wenn überhaupt, am meisten Sinn machen?
Ja, also Einstallprophylaxe ist auch ein großes Thema, mit dem wir viele Stallbetreiber auch beraten. Es ist tatsächlich so, es kommt immer ein bisschen drauf an, wo kommt das Pferd her? Habe ich das jetzt schon seit 10 Jahren hier in Deutschland und es ist regelmäßig 4-mal im Jahr entwurmt worden, dann ist die Gefahr, dass es eine gefährliche Wurmart in sich trägt, relativ gering. Kommt es aus dem Ausland, schaut die Geschichte schon wieder anders aus. Und das ist eben Thema große Strongyliden. In Deutschland sind sie nahezu ausgerottet durch dieses frequente 4-mal im Jahr Entwurmen. Haben wir die große Strongyliden-Population nahezu ausgerottet. Aber leider kommen sie aus dem Ausland wieder. Also gerade südliches Ausland, aber auch östliches Ausland. Einfach Länder, die dieses Entwurmungsmanagement eher lax handhaben. Da kommen gerne Pferde. Also wir haben es immer mal wieder, dass Pferde neu importiert werden, dann beprobt werden. Das ist dann schon mal super, wenn sie das tun. Und dann stellen wir fest, ups, der hat große Strongyliden dabei. Und dann ruft man da an oder sagt da Bescheid, hier, wir haben große Strongyliden gefunden, das Pferd sollte in dieser oder jenen Frequenz entwurmt werden, um die eben loszuwerden. Ja, das ist jetzt blöd, der steht ja schon auf der Koppel. Upsdiwupp, hast du dir deinen ganzen Bestand mit großen Strongyliden verseucht und kannst dann eben mal ein Jahr oder 2 frequent 6 bis 8 Mal im Jahr entwurmen, um dieses Viechzeug wieder loszuwerden. Und die großen Strongyliden sind die, die wirklich gefährlich sind. Da gibt es eben zum Beispiel den Strongylus vulgaris, der diesen wunderbaren Namen Blutwurm trägt. Und der hat in den 80er Jahren dazu geführt, dass viele Pferde an Koliken verstorben sind. Diese sogenannten thrombotisch-embolischen Koliken, wo dann ein Darmabschnitt abgestorben ist aufgrund eines Infarkts in den Blutgefäßen. Und der ist wirklich gefährlich und den wollen wir einfach nicht mehr haben. Der hat auch zu diesen 4-mal im Jahr Entwurmen eben geführt, warum das überhaupt eingeführt worden ist damals. Und das ist eben die große Frage immer. Wo kommt das Pferd her? Wie ist es in der Vergangenheit gemanagt worden? Sind es eben tatsächlich Pferde, wo man gar nicht weiß, was die in den letzten Jahren wurmtechnisch bekommen haben, entwurmt worden sind? Dann macht es absolut Sinn, die auch in Quarantäne zu stellen, wenn die kommen, eine Kotprobe zu ziehen und gleichzeitig eben auch den sogenannten Safe Start zu machen mit einem Kombipräparat, wo man eben Strongyliden, also Rundwürmer, Strongyliden-Spulwürmer und auch Bandwurm bekämpft. Und dann kann man eben, dann lässt man die 14 Tage, bis dann die Wirksamkeitskontrolle rum ist, bis gegebenenfalls die Larvenanzucht fertig ist, lässt man die eben in Quarantäne. Das heißt, die stehen halt separiert in der Box und auf dem Sandpaddock alleine. Ja. Sollten halt nicht auf die Koppel, damit sie da eben nicht ihre Strongyliden und Bandwürmer verteilen, bis zur Wirksamkeitskontrolle. Und dann kann ich eben entscheiden, also habe ich immer wieder, dass diese gerade zum Beispiel spanischen oder portugiesischen Pferde halt im ersten Jahr einfach nicht auf die Weide gehen oder nur auf ein kleines extra separates Stückchen, wo sie sich ausscheißen können auf gut Deutsch und wo man gezielt diese großen Strongyliden erstmal wegbehandelt, bevor sie dann mit den anderen Pferden vergesellschaftet werden.
Okay, wow. Also dann ist das auf jeden Fall eine Sache, über die man nachdenken sollte, bevor man ein Pferd importiert vor allem, oder? Und Stall wechselt.
Und auch eben für die Stallbesitzer, dass die da eben wirklich nachfragen. Wie schaut's aus? Sind es natürlich Pferde, die schon bekannt sind? Dann kann man sagen, okay, bringst du mir eine Kotuntersuchung? Ja, beprobt man, bevor der überhaupt umzieht. Wenn er einen Befall hat, wenn er behandlungsbedürftig ist, dann entwurme ich ihn noch im alten Bestand. Aber man muss sich immer klar darüber sein, diese Wurmkur beseitigt nie 100%. Es sind immer noch Würmer drin. Ja, selbst wenn der frisch entwurmt kommt und die Kotprobe dann negativ ist, heißt es nicht, dass dieses Pferd wurmfrei und jungfräulich auf die Weide geht, sondern der hat immer noch einen gewissen Bestand dabei. Man kann nie 100% sagen, welche Untermieter so ein Pferd dabei hat. Genauso wie man nie 100% sagen kann, ob er irgendwelche Bakterien dabei hat. Ja, jedes Pferd könnte theoretisch Druse übertragen. Jedes Pferd kann theoretisch Oxyuren dabei haben. Das kann Monate später zum Vorschein kommen. Aber je besser man das eben vorher abcheckt und je besser man das auch im Hinterkopf hat, desto weniger schleppt man sich sozusagen in den Bestand an. Keiner von uns weiß, was tatsächlich in dem Bauch seines Pferdes so alles kreucht und fleucht. Und die meisten wollen es auch nicht wissen. Erst wenn es dann sichtbar wird, also das sind ganz oft auch die Leute, die dann plötzlich bei mir anrufen und die dann plötzlich auf den Trichter kommen, dass man sich da vielleicht doch kümmern muss, wenn eben dann der erste Wurm sichtbar wird.
Ja, dann wird es halt wirklich auch für den Laien eben sichtbar. Und davor möchte man sich das nicht vorstellen, dass da in dem Körper auch Würmer leben.
Genau, und dann bricht die große Panik aus und dann, da gibt es tatsächlich wilde Geschichten. Ja, da werden die Pferdebesitzer dann auch aus dem Stall gemobbt und das Pferd muss dann wochenlang in Quarantäne stehen. Ja, das stand jetzt drei Jahre lang in der Herde und da hat ganz normal, aber jetzt plötzlich, nur weil die Würmer sichtbar geworden sind, jetzt plötzlich ist er der Hochausscheider und jetzt wird er geächtet und jetzt muss er separiert werden und was weiß ich was. Also da gibt es die wüstesten Geschichten, wo ich mir dann auch immer denke, meine Leute, beschäftigt euch doch mal ein bisschen mehr mit dem Thema. Wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mhm. Und der hat seine infektiösen Stadien schon im ganzen Bestand verteilt.
Ja, es ist wirklich, so wie du sagst, es wird, ja, mit dem Thema müsste man sich einfach mehr beschäftigen oder zumindest so auseinandersetzen, dass man weiß, wo man gut aufgehoben ist und gut beraten wird, sodass man das dann vielleicht auch abgeben kann. Man muss ja nicht überall Profi sein, aber zumindest sich das mal vor Augen führen und das Thema grob angehen. Ich hoffe, dass die Zuhörer heute schon einmal, oder ich bin mir sicher, sehr viele Inputs bekommen haben und schon sehr, sehr viel mehr wissen wie vorher. Also dir vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viel Wissen weitergibst. Aber bevor ich mich wirklich verabschieden möchte, hätte ich noch drei kurze Fragen an dich, die ich jeden unserer Experten hier stelle. Und zwar, hast du dir bei deinem Pferd schon mal gedacht, dieses Futter würde ich vielleicht meinem Pferd sogar gerne mal wegessen oder hast du vielleicht sogar schon mal probiert?
Ja, durchaus. Also gerade so Leinsamen, Leckerlis oder ähnliche Geschichten oder Presskuchen, den esse ich tatsächlich sehr gerne selber auch. meine Äpfel, Karotten sowieso. Jetzt ist Kraftfutter ist jetzt nicht unbedingt so das, wo ich
Beliebt.
sage, okay, möchte ich jetzt als Müsli haben, aber. Aber die Leckerbissen, die teilen wir uns durchaus, ja.
Ah ja, okay. Und jetzt weiß ich ja, du hast nicht nur ein Pferd, aber sind deine Pferde oder welches deiner Pferde ist Team Allesfresser und welches Team Heikel?
Also ja, ich habe eine Mini-Shetty-Stute und wie das bei den meisten Shettys ja so ist, frisst die eigentlich so gut wie alles. Also es ist ganz selten, dass die mal wirklich sagt, oh nee, das will ich jetzt nicht. Da kannst du sogar die Wurmkur auch ins Futter mit reinrühren und sie frisst es trotzdem. Die ist
Wow.
da wirklich sehr, ja, gib mal her, alles, was die Mutter in die Schüssel tut, passt schon. Aber die habe ich halt auch schon 14 Jahre, muss man dazu sagen. Die hat da, denke ich, einfach auch ein Gottvertrauen zu mir. Die neue Stute, die ich jetzt seit Januar habe, da ist es tatsächlich so, die kam relativ verhungert aus einem Reitschulbetrieb, der pleite gegangen ist durch diese ganze Corona-Krise, hat die lange noch versucht, das Ganze aufrechtzuerhalten, aber musste dann irgendwann doch aufgeben. Und dem Pferd sah man das leider sehr stark an. Die hat am Anfang tatsächlich alles gefressen. Also der haben wir wirklich einmalweise die Heukops reingeschoben. So nach einem Monat oder nach 6 Wochen war dann, glaube ich, der große Hunger gestillt und jetzt ist sie eher mäkelig. Also sie ist tatsächlich schwierig. Trennt sich auch ungern von ihrer Herde. Also man muss immer ein bisschen schauen, wie man das managt. Die Freundinnen müssen in der Nähe stehen, damit sie überhaupt was frisst.
Sonst ist sie zu unruhig.
Ja, und seitdem die Koppel offen ist, steht sie eigentlich
Lieber
80% des
dort.
Tages draußen und frisst Gras.
Ja.
Das ist
Okay.
tatsächlich was, was sie jahrelang nicht kannte. Also die hatten zwar Ausläufe, aber die waren halt niedergefressen.
Auch spannend.
Ja, jetzt steht
Wie
das
kostet
Gras
das
halt bis
aus?
ins Maul und
Ja.
jetzt schmeckt es natürlich super. Dafür frisst sie kaum Heu. Also Heu fressen ist bei ihr tatsächlich schwierig.
Ah, okay.
Die
Ja.
wartet immer drauf, dass jemand kommt und ihre Portion vor die Nase gelegt. Also wir haben Futterständer, wo 24/7 Heu zur Verfügung steht. Da geht sie aber nicht rein, sondern sie wartet drauf, dass jemand kommt und ihr.
Die Mami kommt und das Heu bringt.
Ja, genau, das kennt sie einfach so. Die stand 22 Jahre in Boxenhaltung, die morgens und abends gefüttert wurde und so kennt sie das und da wartet sie drauf. Also
Ja.
das.
Ja, Wahnsinn, die Gewohnheiten.
Sich selbst zu versorgen, das hat sie tatsächlich nicht, glaube ich, nicht gelernt in ihrem Leben.
Ja, Wahnsinn. Und die letzte Frage, wenn du ein Pferd wärst, welche Rasse wärst du?
Aber ich glaube, ich wäre ein Shetland-Pony. Also ich bin meinem Pony tatsächlich sehr ähnlich. Wir haben mal beide meistens gute Laune und sind für jeden Spaß zu haben.
Ja, cool. Es ist echt interessant, bei vielen, also viele Leute, die ich diese Frage stelle, ist es so, dass man irgendwie das gleiche Pferd wäre, wie man sogar im Stall hat. Passt oft zusammen.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, vielen Dank nochmal, also Nana, dass du heute mein Gast warst und uns teilhaben hast lassen an unsere Zuhörer. Wenn ihr noch andere Themen habt, die euch unter den Nagel brennen, wo ihr mehr erfahren wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@cavallo.com. Wir nehmen die Fragen gerne auf und vielleicht gestalten wir sogar eine eigene Podcast-Folge dafür. Und Nana, du darfst dich gerne jetzt auch noch verabschieden und darfst auch gerne sagen, wie die Leute zu euch finden.
Ja, also ich habe mich gefreut, dass ihr uns alle zugehört habt. Hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, dass ich euch nicht mit Informationen überflutet habe. Das ist ja auch oft ein Problem, wenn es dann zu viel wird. Wenn ihr Fragen habt, gerne melden. Wir haben ein Buchungsportal auf unserer Homepage www.coprolab-keck.de. Und dort findet ihr viele Informationen und könnt euch auch gleich kostenfrei einen Beratungstermin bei uns buchen für alle Fragen rund um die Endoparasiten beim Pferd.
Super. Vielen Dank.
Sehr gerne.